Lob und Dank sei dem Herrn, dass wir dieses alte Buch haben. Und das wird immer neu, wenn der Geist Gottes Licht schenkt und es belebt. Ich habe es so denken müssen, als beide Worte vorgelesen wurden, an das, was Paulus die Jünger in Ephesus fragte. Denn es steht hier, wenn ihr alle deutlich mitgelesen habt, das sprach er von dem Geist, der auf die kommen sollte, die gläubig werden würden. Und dann, genauso steht hier, im zweiten Teil des 39. Verses, damit meinte er aber den Geist, den die, welche zum Glauben an ihn gekommen waren, empfangen sollten. Denn der Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht zur Herrlichkeit erhoben worden war. In Apostelgeschichte 19 war das genau die Antwort, als Paulus die Jünger dort gefragt hat. Apostelgeschichte 19, Vers 2 und 3. Er fragte diese: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, nachdem ihr gläubig geworden waret? Sie antworteten ihm: Nein, wir haben überhaupt noch nichts davon gehört, ob der Heilige Geist schon da ist. Ihr merkt also, wie hundertprozentig das übereinstimmt. Der Heilige Geist sollte auf die gläubig gewordenen kommen. Und jetzt trifft Paulus Leute, die sagen, wir sind gläubig. Und dann fragt er, ja, habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Und sie antworten, wir wissen noch gar nicht, ob er überhaupt schon da ist. Also eine ganz, ganz wichtige Sache. Ich lese den zweiten Teil noch einmal. Denn der Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht zur Herrlichkeit erhoben worden war. Aber zu der Zeit, als Paulus diese Leute traf, war der Geist schon da. Pfingsten war schon geschehen. Der Geist war gefallen. Welch wunderbare Worte. Da fragt man sich manchmal, ich erinnere mich da an einen Anruf aus der Schweiz vor einigen Tagen. Da habe ich irgendeinem Bruder scheinbar nicht, wie ich es üblicherweise tue, die Hand so gedrückt, wie ich das allgemein tue. Leute haben schon Aua geschrien, weil ich allgemein, wenn ich jemandem die Hand reiche, dann tue ich das von Herzen, auch nach Leibeskräften. Und da ist ein Bruder tatsächlich vorbeigegangen und ich kam oder ging hier zum Gottesdienst und wirklich nur beim Vorübergehen eben. Und dann meinte, ich hätte ihm nicht die Hand, ich hätte ihm nur die Finger gegeben. Was ich denn gegen ihn hätte, das könnte er nicht ertragen und ist deshalb nicht in die Versammlung nach Zürich gekommen, weil er so beleidigt war, dass ich ihm nicht die ganze Hand gegeben habe, sondern nur ein paar Finger von meiner Hand. Leute, wo bleibt da eine Bekehrung? Ich sage euch ganz ehrlich, aber das ist traurig, wenn unter Gotteskindern nicht ein bisschen mehr Verständnis ist. Was meint ihr, unter welchem Druck ich in den Versammlungen stehe? In welcher Verantwortung, derer ich mir völlig bewusst bin, dass ich da nicht mit jedem stehen bleiben und sprechen kann und auch nicht jedem so die Hand drücken, dass er losschreit, ist doch ganz klar. Es geht doch dann um ganz andere Dinge. Aber man merkt, dass der alte Mensch noch nicht ganz gestorben ist. Bei vielen noch nicht ganz gestorben ist. Aber Gott möge Gnade schenken. Ich hab's. Der Bruder rief mich gar nicht an, seine Frau rief mich an und ich habe ihr versichert, sie solle ihm sagen, dass ich ihn von Herzen liebe. Und das wissen die Leute auch. Aber der Feind kommt mit Gedanken. Der Feind kommt mit Gedanken. Und so wie ein guter Gedanke von Gott kommen kann und uns froh macht und zueinander führt. So kann ein böser Gedanke kommen, der kommt vom Bösen und stimmt uns gegeneinander und die Freude geht verloren. Man muss bei jedem Gedanken aufpassen, der einem kommt. Sehen, welche Zielsetzung hat er, in welcher Richtung geht er, was kommt dabei herum. Man muss tatsächlich aufpassen, was man denkt. Auch das haben wir es hier nicht vor kurzem gelesen aus dem Markus-Evangelium, dass wir Gott mit unserem Denken auch ehren sollen. Wir sollen Gott von Herzen lieben und so weiter, mit ganzer Seele und auch mit unserem Denken. Und ich habe es bei anderer Gelegenheit nur sagen können, wer recht ist in seinem Herzen, der wird alles recht verstehen. Und ich glaube nicht, dass ein wahres Gotteskind Arges im Herzen trägt. Im Gegenteil, wir verstehen jeder jeden in jeder Situation. Dazu möge Gott uns helfen, denn nur dann kann der Geist Gottes wirklich fallen, wenn diese göttliche Einmütigkeit da ist. Wenn jeder jeden so nimmt, wie er ist, und keiner dem anderen auch nur das Geringste nachträgt, dann ist Einmütigkeit da. Gutes habe ich zu berichten von einem chinesischen Bruder, mit dem hatte ich gestern ein Telefongespräch, und der lebt in Singapur, und der las die englische Broschüre »Der Plan Gottes mit der Menschheit«. Und war so überwältigt und fragte mich, ob ich ihm gestatte, diese Broschüre in die chinesische Sprache zu übersetzen, damit auch da etwas vorhanden sei. Und ich meine, das ist eine Gnade Gottes, dass der Herr einfach Menschen bewegt, wie wir es ja wissen, aus allen Sprachen, Völkern und Nationen. Dann einen schlechteren Bericht. Es geht nochmal die Teilung, die ist noch nicht genug. Es müssen neue Lehren kommen, um neu zu teilen. Irgendein Bruder schließt sich der Auffassung an, dass Bruder Brenim vorher auferstehen wird mit den Entschlafenen. Und dann werden sie alle hier etwa 30, 40 Tage sein. Und danach wird dann die Entrückung stattfinden. Und um solche Dinge willen, kommen dann nochmal wieder Teilungen, die mitten durch Hauskreise, durch kleinere Gemeinschaften gehen. Und nur weil Bruder Green das gesagt und weil es geschrieben wurde, und er sagt, mir hat Bruder Brenim gesagt, die Toten werden auferstehen und werden mindestens 30 Tage unter uns sein. Ich gebe gar nichts darum, absolut nichts, wer was sagt. Von meinem Herrn steht geschrieben, er hat nichts im Geheimen gelehrt. Alles hat er öffentlich gepredigt. Es gibt nicht einen einzigen Punkt, der mir klar gemacht werden kann. Brenim hat es gesagt, es sei denn, er hat es wirklich gesagt. Und wenn er es gesagt hat, ist es auf Tonband irgendwo. Sonst existiert es lehrmäßig. Für mich absolut nicht. Aber wie gesagt, dann wird uns natürlich unterstellt, dass wir dem Propheten nicht ganz glauben. Dass wir zwar glauben, aber dann doch dies oder jenes nicht glauben. Doch wir glauben das ganze Wort Gottes von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Aber von diesem Wort lassen wir nicht. Ein Mensch, der den wahren göttlichen Samen in sich trägt, der kann nicht anders. Der hat nur die Verbindung zum Worte Gottes. Was der Herr sonst noch tut, das wird seine Sache sein. Darüber werden wir nicht zu befinden haben. Er wird das selbst entscheiden. Ich weiß, Bruder Brenim hat einige Aussprüche gemacht, zum Beispiel, ich werde diesen Pfad noch einmal reiten. Er sprach von der Zeltvision, er sprach vom dritten Zug, er sprach von manchen Dingen. Das weiß ich besser, wie all die Brüder, die da Deutungen geben, weil ich ja die Predigten alle übersetzt habe und oft genug gehört habe. Aber es ist absolut nicht meine Aufgabe, mich damit zu befassen. Selbst wenn ich gefragt würde über Dinge, die ich gesehen habe, ich wüsste nicht, was ich sagen sollte. Man muss es alles Gott überlassen. Kommt irgendjemand und fragt mich ja, Bruder Frank, wann beginnt das denn mit dem Mähdrescher und mit dem Weizenfeld? Ich sage, das weiß ich doch nicht. Ein anderer kommt und fragt oder sagt, Bruder Frank, du hast doch gesehen, dass die Braut vom Osten kommt, und das habe ich gesehen. Ich habe den Riesensaal gesehen. Und dann war die Frage, ja, war es dieser Saal hier in Krefeld? Ich sage, nein, der war es nicht, denn die Seitentür war nicht, wie sie hier ist, sondern sie war dort, also vor der Plattform, nicht innerhalb oder neben der Plattform. Dinge, die man ganz genau gesehen hat, die kann man auch ganz genau beschreiben. Aber ich könnte keinem Menschen sagen, dass die Leute jetzt alle im Natürlichen herkommen müssen. Das kann genauso wie der Herr irdische Beispiele gebraucht hat und vom Reich Gottes gesprochen. So kann Gott, stell dich doch mal vor, zum Beispiel das mit der Speise, mit der Hungersnot. Ich habe mich ja zuerst gar nicht getraut zu sagen, dass da Mehl und Öl und all die Dinge genannt worden sind. Aber sie wurden genannt. Kann ich was dafür? Und dann plötzlich, als ich glaubte, dass die Dinge so gemeint sind, wie sie gesagt wurden, hat sich herausgestellt, dass es geistlich war. Und irdische Dinge sind genannt worden. Und so gibt es keinen Menschen auf Erden, der Gottes geheimer Rat sein könnte, um auch nur die geringste Sache zu sagen. Wir haben Gott alles, grundsätzlich alles zu überlassen. Und damit sind wir auf dem richtigen Wege. Ob jemand über Donner spricht und so weiter, das hat alles gar nichts zu sagen. Gott ist sein eigener Ausleger. Und dabei bleibt es bis zum Schluss. Wir brauchen keinen einzigen Menschen, der kommen muss. Übrigens, wisst ihr das vom Donner auch in einem Psalm? Es gibt einen Psalm, der nur von dem Donner spricht. Und Hiob hat es auch getan. Und die Propheten im Alten Testament haben es getan. Wenn die Donnerbrüder das mal alles wissen wollen, ich kann es ihnen gerne sagen. Es steht alles in der Bibel. Aber man muss einfach den Zusammenhang sehen und die Gnade haben, zu unterscheiden, wo was hingehört und in welche Zeitspanne es fällt. Ihr könnt das nachlesen in Johannes 12, als dieser Donner war und die Leute erschraken und sagten, es donnert. Ihr wisst, das war die Stimme Gottes. Aber dann in dem Zusammenhang steht ganz klar geschrieben, jetzt ergeht das Gericht über diese Welt, der Fürst dieser Welt wird gerichtet. Ein Donner hat etwas mit Zorn zu tun, mit Gericht und mit nichts anderem. Im Hiob, das habe ich gerade vorhin gelesen, Hiob 36 steht im letzten Vers, sein Donnergetöse kündigt ihn als einen, der seinen Zorn gegen den Frevel eifern lässt an. Also, nicht irgendwie was Schönes, sondern Zorn. Er kündigt Zorn an. Wenn ihr dann in Hiob 37 weiterliest, ja, darüber erzittert mein Herz und fährt stürmisch empor von seiner Stelle. Hört, o hört, das Donnern seiner Stimme. Und das Tosen, das seinem Munde entfährt, er entfesselt es unter dem ganzen Himmel und sein Blitzesleuchten bis an die Säume der Erde. Hinterher brüllt der Donner, er dröhnt mit seiner hehren Stimme und hält nicht zurück, sobald sein Donner sich vernehmen lässt. Gott donnert mit seiner Stimme wunderbar. Nichts anderes als das. Und wie gesagt, wie eben schon betont, ich lese auch mal den Psalm, das ist ganz interessant, ist Psalm 29, bringt da dem Herrn, ihr Gottessöhne, bringt da dem Herrn Ehre und Preis, bringt da dem Herrn die Ehre seines Namens, werft vor dem Herrn euch nieder in heiligem Schmuck, der Donner des Herrn rollt über dem Meer. Der Gott der Herrlichkeit donnert. Der Herr über weiter Meeresflut. Der Donner des Herrn erschallt mit Macht, der Donner des Herrn in seiner Pracht. Der Donner des Herrn zerschmettert die Zedern. Ja, der Herr zersplittert die Zedern des Libanon und lässt sie hüpfen wie Kälbchen, den Libanon und Siron wie junge Büffel. Der Donner des Herrn lässt Feuerflammen sprühen. Der Donner des Herrn macht die Wüste erbeben. Der Herr macht erbeben die Wüste Kadesh. Der Donner des Herrn macht Hirschkühe schreiend und so weiter und so weiter. Ihr könnt, ich habe das hier alles schon mal durchgenommen, nur wenn Leute, die nichts anderes haben und zu tun, um als Unruhe zu stiften, anfangen, dann denkt man natürlich schon über all die Bibelstelle nach, die wir ja im Wort Gottes haben. Und vergesst das in Ewigkeit nicht. Ihr habt an dieser Stätte nichts anderes gehört bis zum heutigen Tage als das reine Wort Gottes. Ob ich das Wort immer ausleben konnte, das kann ich nicht behaupten. Aber eins darf ich sagen, die Verkündigung stimmt hundertprozentig. Nicht immer ist es mir gelungen, das Wort in allen Stücken auszuleben. Das gebe ich zu. Aber durch die Gnade Gottes hat uns der Herr sein Wort geoffenbart. Und dafür sind wir dankbar. Ihr braucht nur Joel 2 zu lesen mit dem Jahr der Vergeltung und so weiter. Und dass der Herr dann kommt und so weiter. Der Tag der Finsternis und des Dunkels und Gewölk. Und dann steht es in Vers 10. Ihr merkt sofort, dass es sich um den Tag des Herrn handelt. Vor ihnen her bebt die Erde, wankt der Himmel. Sonne und Mond verfinstern sich und die Sterne verlieren ihren Glanz. Und der Herr lässt vor seinem Kriegsheer seine Stimme, andere übersetzt seinen Donner, erschallen. Denn gar gewaltig ist sein Kriegsheer, zahlreich, der Vollstrecker seines Befehls. Groß ist der Tag des Herrn und gar furchtbar. Wer vermag ihn bestehen? Eigenartiges Deutsch, gut. Genauso in Amos Kapitel 1, Vers 2. Es lauteten aber seine Worte so, wenn der Herr vom Zion her brüllt und aus Jerusalem seine Stimme erschallen lässt, da steht auch Donner, da trauern die Auen der Hirten und der Gipfel des Karmels verdorrt. Ganz gleich, was irgendjemand sagt, halten wir uns bis zum Schluss an Gottes Wort. Und dann kann niemand irre gehen. Ein Tor kann nicht irre gehen, wenn es sich an das Wort Gottes hält. Und ich lese das noch einmal mit Absicht aus Offenbarung 10. Der Zusammenhang mit der Wiederkunft des Herrn als Engel des Bundes. Nicht als Bräutigam, sondern als Engel des Bundes. Offenbarung 10. Hierauf sah ich einen anderen starken Engel aus dem Himmel herabkommen, der in eine Wolke gehüllt war, der Regenbogen über seinem Haupt. Sein Antlitz sah wie die Sonne aus und seine Beine wie Feuersäulen. In seiner Hand hielt er ein aufgeschlagenes Büchlein. Er setzte nun seinen rechten Fuß auf das Meer und den linken auf die Erde und rief mit lauter Stimme, wie ein Löwe brüllt, als er so gerufen hatte, ließen die sieben Donner ihre Stimmen erschallen. Als dann die sieben Donner geredet hatten, wollte ich aufschreiben. Doch ich vernahm eine Stimme, die aus dem Himmel mir zurief, versiegle, was die sieben Donner geredet haben und schreibe es nicht auf. Wir können nichts dafür. Das war Gottes Entscheidung und dabei bleibt es. Wir werden sie nicht rückgängig machen. Wir werden nicht damit handhaben. Gott hat gesagt, dass nicht aufgeschrieben werden soll. Es ist nicht aufgeschrieben worden. Und demzufolge ist alles, was darüber gelehrt wird, reine Spekulation. Weiter nichts. Und ihr wisst, mit welch einer Sehnsucht Bruder Branham darauf gewartet hat, dass unter der Braut eine Erweckung hervorbricht. Und er sagt wörtlich, die Braut hat noch keine Erweckung erlebt. Und es wird diese sieben Donner benötigen, um sie wach zu rütteln. Er sah, die sieben Siegel waren entfaltet, sie waren geoffenbart. Und alles andere war verkündigt. Es blieb nur noch eins, was ins Geheimnis gehüllt war. Er hat seine Hoffnung, das weiß ich auch, darauf gesetzt. Das braucht mir keinem mehr zu sagen. Das weiß ich auch besser als all die Brüder, die sich darauf berufen. Ich kann nicht anders. Ich muss alle Dinge in ihrem Zusammenhang lassen. Gott helfe mir dabei. Amen. Etwas anderes ist mir nicht gegeben. Dazu bin ich nicht befugt. Erst dann, wenn der Herr als Engel des Bundes herabkommt, und als Engel des Bundes kommt er nicht zur Brautgemeinde. Zur Braut kommt er als Bräutigam. Amen.
Amen.
Amen. Und um die Braut heimzuholen, kommt er nicht, um Fuß auf Land und Meer zu setzen. Um die Braut heimzuholen, werden wir von der Erde emporgehoben und begegnen ihm in der Luft. Erst wenn er sich dann seinem Volke offenbart, als der ursprüngliche Eigentümer, wie der Herr zu Josua sagte, wohin du trittst, das gehört dir. Und wenn der Herr, der Himmel und Erde geschaffen, Land und Meer gemacht hat, wenn der dann seinen Fuß auf Land und Meer setzt, das will sagen, ich bin der ursprüngliche Eigentümer. Hier ist mein Anspruch. Und mehr nicht. Mehr nicht. Und dann lassen die sieben Donner ihre Stimmen erschallen. Nicht früher und nicht später. Das ist Gottes ewiges Wort. Ich habe immer gesagt, bei der Verkündigung können Propheten und Apostel sitzen. Eben wollte ich sagen, das sage ich in der Gegenwart des Herrn. Anders kann es nicht sein, wie er es selber geordnet und gesagt hat. Anders kann es und wird es nicht sein in Ewigkeit. Ihr wisst, jedes Mal, wenn so eine Reise vor mir ist, man weiß ja nicht, ob man je wiederkommt. Wir hoffen ja immer, aber viele Leute reisen ab und kommen nicht mehr wieder. Und dann geht jedes Mal neu doch in mir etwas ganz Besonderes vor sich. Ich versuche, einen Strich zu ziehen und vor Gott Rechenschaft abzulegen. Und ich komme dann doch zu diesem Entschluss, mit dem, was verkündigt wurde, vor Gott zu bestehen. Wichtig ist nur, dass wir alle dem Herrn noch mehr vertrauen, dass sein Wort mehr ausrichten kann, dass es durch seinen Geist lebendig gemacht würde und wir alle vorwärts schreiten können im Glauben. Lehrmäßig liegen wir nicht zurück, aber glaubensmäßig liegen wir wohl doch ein wenig zurück. Dass der Herr uns da so Wort und Tat übereinstimmen lassen könnte, so dass wir seinen Arm ausgestreckt sehen, sein Wort bestätigt und seinen Namen verherrlicht. Heute haben wir Bibelstunde. Vielleicht hat doch irgendjemand eine Frage. Dann könntet ihr sie stellen. Hat jemand eine Frage? Niemand. Wo hatten wir das letzte Mal aufgehört? Mit 1. Thessalonicher 4. 1. Thessalonicher 5. Machen wir weiter mit 2. Thessalonicher 1. Bruder Ross hat, soweit ich weiß, den Text schon gelesen. Und das ist ein sehr, sehr wunderbarer Text. Am Wochenende, meine ich, hat Bruder Ross diesen Text gelesen. Es heißt hier ja von Vers 3, mit der Danksagung für euch alle, liebe Brüder, das ist recht und billig, weil euer Glaube überaus kräftig wächst. Und die brüderliche Liebe bei jedem Einzelnen von euch allen zunimmt. Möge das auf uns zutreffen, dass wir wachsen, dass wir zunehmen, dass man sogar spürt, dass man sieht, dass man es merkt, dass Wachstum vorhanden ist. Dann geht's weiter in Vers 4, so dass wir selbst uns in den Gemeinden Gottes euer rühmen wegen eurer Standhaftigkeit und Glaubenstreue in allen euren Verfolgungen und den Leiden, die ihr zu erdulden habt. Bis jetzt ist es noch erträglich. Bis jetzt werden wir körperlich noch in Ruhe gelassen. Damals wurden sie geschlagen, verfolgt und so weiter. Heute haben wir das noch nicht. Was noch kommt, weiß im Moment keiner. Dann Vers 5. Darin liegt ein Hinweis auf das gerechte Gericht Gottes, dass ihr nämlich des Reiches Gottes würdig erachtet werdet, um dessen Willen ihr eben zu leiden habt. Wer leidet? Was hat der Herr damals gesagt? Nur um des Reiches Gottes Willen? Er sagte wörtlich, um meines Namens Willen werdet ihr verhasst sein unter allen Völkern. Um meines Namens Willen. Ob ihr das glaubt oder nicht. Die Juden leiden noch heute um Jesu Willen. Glaubt ihr das? Hundertprozentig. Hätte es keinen Jesus von Nazareth gegeben, hätte es keinen Tod von 6 Millionen Juden gegeben, keine Verfolgung von Juden gegeben, gar nichts hätte es gegeben. Gar nichts. Die wären wie alle anderen Völker gewesen. Aber um seines Namens willen. Jetzt kommt der Punkt. Weil sie diesen Namen, Joshua, Jahwe ist Retter, nicht erkannt haben. Deshalb mussten sie durch all diese Prüfungen hindurchgehen. Aber auch das war im ewigen Plan Gottes, den wir ja nicht ganz ergründen können. Da sagt Bruder Brenim so schön in einer Predigt, man kann Gott nicht erklären und auch nicht die Geheimnisse Gottes, denn alles, was man erklären kann, hat mit Glauben nichts mehr zu tun. Und das ist auch so. Es gibt keine Möglichkeit, wir können versuchen, bis ins Unendliche die Gottheit zu erklären. Dann kommt immer wieder jemand mit neuen Argumenten, auch aus der Schrift. Und es fängt immer von Neuem an und hört auf und fängt von Neuem an und hört wieder auf. Und es gibt kein Ende. Erklärungen haben kein Ende. Der Glaube geht in das Unendliche, der Glaube allein. In Verbindung mit Gott, durch den Heiligen Geist. Nicht der Verstand, die Erklärung, sondern die Offenbarung durch den Glauben. Und wir sind so dankbar, dass der Herr uns da den Zugang gegeben hat. Für uns ist das nicht nur ein Wort, das wir lesen, über das wir uns Gedanken machen. Für uns ist es ein Reden Gottes mit uns. Und es ist gleichzeitig Offenbarung des Willens Gottes zu uns durch sein Reden, so dass das Wort nicht Buchstabe, sondern Geist und Leben ist. Wir alle wissen es doch ganz genau, dass man nichts erklären kann. Es geht alles über unser Denken hinaus. Aber es ist auch gar nicht notwendig. Der Glaube macht selig, nicht die Erklärung, sondern der Glaube. Hier steht dann weiter, in Gemeinschaft mit uns, euch aber den Bedrängten Erquickung in Gemeinschaft mit uns zuteil werden zu lassen, wenn der Herr Jesus sich vom Himmel her mit den Engeln seine Macht in loderndem Feuer offenbart, um Vergeltung an denen zu üben, die Gott nicht erkennen oder kennen oder so weiter. Da können wir zur Offenbarung gehen. Gekommen ist der Tag seines Zornes, der Tag der Rache, der Tag, der brennen wird wie ein Ofen. Und wir erkennen auch da, welcher Tag und Abschnitt gemeint ist. Dann geht's weiter. In loderndem Feuer offenbart, um Vergeltung an denen zu üben, die Gott nicht kennen, und an denen, die der Heilsbotschaft unseres Herrn Jesus kein Gehör schenken. Diese werden als ewiges Verderben, diese werden als Strafe ewiges Verderben erleiden, fern vom Angesicht des Herrn und fern von der Herrlichkeit seiner Kraft. Wenn er kommen wird, um unter seinen Heiligen verherrlicht zu werden und Bewunderung zu finden bei allen, die gläubig geworden sind. Denn bei euch hat unser Zeugnis Glauben gefunden an jenem Tage. Erst werden wir als Braut mit dem Bräutigam in der Herrlichkeit sein. Dann aber wird der Herr ja nach dem Hochzeitsmahl mit allem abrechnen, mit allen Ungläubigen abrechnen. Und wir kommen dann ja mit ihm zurück, um dann verherrlicht zu werden, mit ihm auf dieser Erde zu sein und Bewunderung zu finden bei allen, die gläubig geworden sind. Denn dann kommt ja auch der Überrest der Gläubigen noch hinzu, die im tausendjährigen Reich sein werden, die aber nicht Anteil hatten an der ersten Auferstehung. Denn es steht geschrieben, selig und heilig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung. Dann heißt es im Propheten Daniel, selig ist, wer ausharrt und erreicht 1335 Tage, also über die Trübsalzeit hinaus zum Anbruch des tausendigen Reiches. Aber über die Dinge wird's besser sein, wenn wir schreiben. Irgendjemand sagte mir, Bruder Frank, du sprichst über den Namen des Herrn. Wäre es nicht besser, wenn wir das alles nachlesen könnten? Ja, das wäre schon besser. Aber sagt mir nur, ob mein Tag 48 Stunden haben soll und was alles getan werden soll. Wie schön haben es doch die Prediger. Die halten am Sonntagmorgen eine Andacht. Den Mittwochabend übergeben sie einem Ältesten, dass er die Bibelstunde hält. Und sie warten nur auf eine Hochzeit oder Beerdigung. Da gehen sie natürlich hin, das ist ganz klar. Und dann warten sie wieder bis zum nächsten Sonntag. Ich bin am Montag, nach 16 Versammlungen bin ich am Montag um 8 Uhr im Büro und die Arbeit und der Tag beginnt. Und der Tag beginnt und wann er aufhört, weiß kein Mensch. Aber ich beklage mich nicht. Ich bin dankbar, dass ich es tun kann. Ich tue es von Herzen gern. Gelobt sei der Name des Herrn. Manchmal, wenn es mir auch irdisch schwerfällt. Aber Paulus sagt ja im Brief an die Korinther, wenn unser irdischer Mensch auch abnimmt, so wird doch der geistliche Mensch gestärkt und geht von Kraft zu Kraft. So ist das auch mit uns. Also fahren wir fort mit Vers 11. Vielleicht noch einen Gedanken für diejenigen, die Bruder Brenhems Darlegung schriftgemäß darüber gehört haben, dass es nur eine Art von ewigem Leben gibt. Es gibt nur ein ewiges Leben, und das ist in Gott. Und dieses Leben ist offenbar geworden in Jesus Christus, unserem Herrn. Und nur wer den Sohn Gottes hat, der hat das ewige Leben. Das sagt die Heilige Schrift. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Wenn jetzt hier also das Wort Aion, das ja auch als ewig übersetzt worden ist, weil die Übersetzer den Sinn oder die Bedeutung als gleich betrachtet haben, verwendeten sie das gleiche, ich meine zwei verschiedene Worte für in unserer Sprache als gleich. Und wir haben natürlich größte Mühe, wenn wir lesen, die einen werden in die ewige Pein geworfen und die andere gehen in das ewige Leben ein. Beide Male steht das Wort ewig. Dann kann jeder kommen und sagen, ja, Moment mal, hier steht's doch, hier steht's doch, hier steht's doch. Dass aber das Wort ewig, eigentlich das Wort ewig, nur 16 Mal im Grundtext im Neuen Testament steht und nicht zig oder hunderte Male, das wollen sie nicht wissen. Das Wort Aion ist überall als ewig übersetzt worden, noch sogar von Äon zu Äon. Wir lesen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Aber das gibt es gar nicht. Die Ewigkeit ist wie ein Kreis. Sie hat nie begonnen. Sie wird nie aufhören. Genau wie Gott. Gott hat nie begonnen. Gott kann nie aufhören. Ist das klar? Ja. Aber es ist natürlich schwer, den Leuten das auch klar zu machen. Denn wenn Sie hier lesen, Matthäus 25 und Offenbarung da und jetzt auch hier, die einen werden in die ewige Strafe oder das ewige Verderben. Ich könnte Sie aus der Konkordantenübersetzung vorlesen. Hier steht äonische Strafe, anstatt ewige. Also Äon ist ein Zeitabschnitt. 1000 Jahre ist ein Äon. Aber hier steht ewig. Und wer nun seinen Finger drauf legt und sagt, ja, meine Güte, da steht ewig, was soll ich sagen? Also, verstehen wir es recht, nur Gott hat ewiges Leben. Und alle, die Gott erlebt haben, die Jesus Christus aufgenommen haben, die haben in ihm ewiges Leben. In ihm ewiges Leben. Und wer ihn nicht hat, der hat das Leben nicht. Und damit ist der Fall schon geregelt. Ich bin Gott eigentlich sehr dankbar dafür, denn erstens, wenn wir an Vorherbestimmung glauben und wissen, dass es Menschen gibt, die Gott nicht sieht, von denen Gott wusste, dass sie nicht kommen werden, nicht kommen wollen, nicht kommen können, was immer auch die Angelegenheit sein mag, möge Gott entscheiden. Aber wenn diese Menschen, die er nicht gerufen hat, dann noch ewig dafür bestraft werden sollten, dass er sie nicht gerufen hat, das wäre schlimm. Das wäre unvereinbar mit der Gerechtigkeit, mit der Heiligkeit Gottes. Das geht nicht. Nach den 1000 Jahren kommt das Endgericht, die Endabrechnung. Und dann wird sogar der Tod und die Hölle in den Feuersee geworfen. Dann steigt kein Rauch mehr auf, dass man hinausgehen soll, um den Rauch zu sehen. Nein, dann kommt ein neuer Himmel und eine neue Erde. Und da steigt bestimmt kein alter Höllenrauch mehr auf. Das garantiere ich euch. Niemand wird im neuen Himmel oder auf der neuen Erde den Rauch der alten Hölle sehen. Das gibt es nicht. Das wäre für uns dann kein neuer Himmel und keine neue Erde. Aber das kann man nur Leuten sagen, die im Glauben gefestigt sind. Alle anderen würden sagen, meine Güte, was soll das jetzt schon wieder? Aber wisst ihr, dass in der Bibel nicht ein einziges Mal geschrieben steht, dass der Mensch eine unsterbliche Seele hat, steht nicht ein einziges Mal geschrieben. Das sagen die Leute. In der Bibel steht es kein einziges Mal. Das Gegenteil steht geschrieben. Es steht geschrieben, jede Seele, die sündigt, soll sterben. Da steht geschrieben. Ja, aber von ewiger Seele nicht ein einziges Mal. Steht geschrieben, und der Mensch ward eine lebendige Seele. Ein großer Unterschied. Lesen wir weiter. Ich hoffe, dass es nicht zu schwer ist. Von Vers 11. Im Hinblick hierauf beten wir auch alle Zeit für euch. Unser Gott möge euch der Berufung für würdig erachten und alle Freude am Guten und die Glaubensarbeit kraftvoll zur Vollendung bringen, damit der Name unseres Herrn Jesus in euch verherrlicht werde und ihr in ihm, wie es der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus entspricht. Hier hat Paulus ganz offensichtlich die Vollendung vor Augen. Er hat ja gerade geschrieben von dem Kommen des Herrn, von der Entrückung, von dem Tag des Herrn. Und hier spricht er schon, dass er sich im Feuer offenbaren wird und so weiter. Und jetzt, dass die Glaubensarbeit zur Vollendung, kraftvoll zur Vollendung gebracht werden soll, damit der Name unseres Herrn Jesus in euch verherrlicht werde. Und ihr in ihm. Damals sagte der Herr Vater, verherrliche deinen Namen. Und die Antwort kam, ich habe ihn verherrlicht und werde ihn abermals verherrlichen. Jetzt soll dieser Name, so wie der Name des Vaters im Sohne war und er den Namen des Vaters trug und dieser Name durch ihn als Sohn verherrlicht wurde, so sollen alle, die als Söhne und Töchter Gottes offenbar werden, dann am Schluss doch mit seinem Namen den Sieg Gottes erfahren und dadurch soll dann der Name des Herrn noch einmal verherrlicht werden. Und zwar durch uns, durch die Gemeinde. Es ist keine Überheblichkeit, sondern ein Zuspruch aus dem Worte Gottes, damit der Name unseres Herrn Jesus in euch verherrlicht werde und ihr mit ihm. Das ist die Endsumme, dass der Name des Herrn Jesus in uns verherrlicht werde und wir in ihm, wie es der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus entspricht. Wenn wir von Gnade, von all den Dingen Gottes reden, dann beugt es uns tief in den Staub hinein, in dem Bewusstsein, dass Gott sich unser angenommen und erbarmt hat. Als den Elenden, die sich selber nicht helfen konnten, uns hat er geholfen. Wie geschrieben steht, am Tage des Heils habe ich dir geholfen. Am Tage des Heils hat Gott mir geholfen. Er hat dir geholfen. Er hat dich gerettet. Er hat dir die Augen geöffnet. Er hat zu mir, zu dir, zu uns gesprochen. Am Tage des Heils. Uns ist Heil widerfahren. Und als letztes ist dann die Verherrlichung des Namens Jesus in und durch die Gläubigen. So wie es in Christus war und durch Christus und er sagen konnte, jetzt in Menschengestalt, nicht ich tue diese Werke, sondern der Vater, der in mir wohnt, er tut seine Werke. Und so muss es tatsächlich am Ende geschehen. Und das hatte Bruder Brenhim vor Augen, als er zum Beispiel das Zelt sah, diese kleine Abgrenzung, wo die Feuersäule, das Licht herabkam und für Menschen gar nicht gebetet werden musste, sondern sie kamen als Krüppel auf der einen Seite herein und gingen als geheilt auf der anderen Seite heraus. Direkt im Gänsemarsch sind sie durchgetragen oder selber gegangen, je nachdem, wie die Möglichkeit war. Und wir erwarten diese Dinge hundertprozentig. Aber ein Prophet kann auch in der ersten Person sprechen und gar nicht selber gemeint sein, sondern Gott spricht durch ihn. Wie viele Propheten haben gemeint, ein Teil dessen zu sein, was Gott ihnen offenbarte? Und es ist auch gefragt worden, von wem redet hier der Prophet? Von sich selber oder von einem anderen? Und der Prophet hatte nicht von sich selber gesprochen, sondern eben von dem, was sein würde. Genauso ist das in unseren Tagen. Wenn wir uns an den verschiedenen Zitaten aufhalten wollten oder etwas daraus machen, dann sehen wir ja, was geschieht. Jeder geht in seine eigene Richtung. Und am Schluss ist ein heilloses Durcheinander. Es gibt nur eine göttliche Richtung und die steht hier in seinem heiligen Wort. Und in diese göttliche Richtung haben wir zu gehen. Und alle Verheißungen, die Gott aus Gnaden geschenkt hat, die wird er erfüllen, wenn seine Zeit und Stunde dafür gekommen ist. Möge es wahr werden, was wir gelesen haben, dass all die Dinge, die wir schon empfangen haben, noch zunehmen, die innige Bruderliebe, alles nimmt zu, alles wächst und gedeiht. Möge es dem Geiste Gottes gelingen, uns stille zu machen uns dankbar zu machen, uns vernünftig zu machen, so dass wir begreifen, was uns alles aus Gnaden geschenkt worden ist und jeder nur noch eins sieht, nämlich das, was Gott an uns getan hat. Und nicht mehr einer auf den anderen schaut, ob er mal freundlich war oder nicht. Ich habe jetzt irgendein Bild zerrissen. Jemand machte ein Foto nach einer Versammlung und als ich das sah, habe ich es direkt zerrissen. Und es werden noch einige sein, die ich zerreißen werde. Aber das ändert nichts daran, dass man schon nach einer oder zwei Versammlungen erschöpft sein kann, dem Leibe nach. Wenn dann noch Fotos gemacht werden, völlig erschöpft, dann ist es am besten, man zerreißt sie. Aber wichtig ist, und was ich sagen wollte, ist Folgendes. Wir schauen nicht auf das Äußere. Wir schauen auf das Innere. Wir müssen es lernen, miteinander gut umzugehen. Ein jüdisches Sprichwort, ihr kennt es alle, ist ja, wenn zwei Streit miteinander haben, und das kommt ja auch bei denen mal vor, auch bei denen kommt das vor, da sagt der eine Jude zum anderen, direkt vor dem großen Versöhnungstag, ich wünsche dir von Herzen alles, was du mir wünschest. Und der andere, der wusste natürlich, was in dem Moment die Uhr geschlagen hat und sagt, fangst du schon wieder an? Ja, so kann das sein. Der eine sagt, ich wünsche dir von ganzem Herzen alles, was du mir wünschst. Und dann, anstatt dass der andere sich gefreut hätte und gesagt, also das freut mich, und da hat er gesagt, fang schon wieder an. Das ist, ich sage das heute mal so als Spaß zum Schluss, aber prüfen wir uns, was dahinter steckt, hinter solch einem Spruch. Was sagt unser Herr? Alles, was ihr wollt, dass die Leute euch tun, das tut ihr ihnen zuerst. Und dann wird keiner mehr sagen, fang schon wieder an, wird keiner mehr sagen, sondern dann können wir sagen, ja, auch dir wünsche ich das von ganzem Herzen. Sagt einmal ehrlich, was wünschen wir einander? Doch, dass Gott uns segnet. Oder gibt es irgendeinen, der dem anderen Böses wünschte? Ja, das wäre eine böse Sache. Und die käme vom Bösen. Ganz aufrichtig und ganz ehrlich wünschen wir jedem Bruder und jeder Schwester Gesundheit, Gnade, Rettung, Heil, Wohlergehen, alles, alles, alles. Und je mehr Gutes wir hören, umso freudiger sind wir. Wenn wir Not hören, sind wir betrübt. Ja, also, wir können einander von Herzen alles Gute wünschen. Ich wünsche dir, was du mir von Herzen wünschst. Wenn das so weit kommt, dass wir jedem nur noch das wünschen, was wir uns selber wünschen, ihr Lieben, dann ist der Himmel offen. Dann brauchen wir nicht mehr darum zu beten, Herr, öffne den Himmel. Dann ist der Himmel offen. Und dann strömt der Segen in ganz mächtiger Weise herab. Freut euch, dass Gott uns begnadigt hat, dass wir sein Eigentum sein dürfen und dass er so klar und so wahr mit uns gesprochen hat. Gedenkt meine in euren Gebeten und der Herr möge hier meine Brüder segnen, die am Worte dienen, besonders Bruder Russ, und alle, die ihm zur Seite stehen. Und euch alle, seid dankbar für das Wort. Seid dankbar, dass es Brüder gibt, die es bringen, dass wir dadurch gesegnet werden. Gelobt sei der Name des Herrn. Amen.